Universität Hamburg.
Ich relativiere gleich das mit dem Heavy. Also wir fangen definitiv nicht mit wirklich viel Theorie an. Es wird zum Teil sehr inhaltlich sein, und zwar inhaltlich aus dem Bereich der fantastischen Jugendliteratur. Deshalb hat sich auch der Titel etwas geändert. Also Performance des Übergangs ist eben der Obertitel der Dissertation. Hier hieß es dann Wege in die Räume der Fantastik der Gegenwart, eben in Anlehnung an den Konferenztitel. Ich möchte meinen Vortrag mit dem Titel Wege eben in die Räume der Fantastik mit einem Zitat aus einem der bekanntesten und mittlerweile auch zumindest vom Goethe-Institut so gewählten, beliebtesten Buch der Deutschen beginnen, eben mit Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Was, wenn es tatsächlich gelang? Dann würde er irgendwie nach Phantasien kommen, aber wie? Vielleicht musste er auch eine Verwandlung über sich ergehen lassen. Was würde dann aus ihm werden? Vielleicht tat es weh oder er würde ohnmächtig. Im Lesen findet Bastian also einen Weg in die Welt der Fantastik, beziehungsweise literarisch benannt in die Welt Phantasiens. Er überschreitet eine Schwelle, um seine reale Welt zu verlassen, um daraufhin in ein Land fantastischer Realitäten Abenteuer zu bestehen und sich abschließend auch wieder seiner eigenen Realität zu stellen. Ausgehend von der Hypothese, dass das Überschreiten dieser Schwelle auf rituelle und performative Grundmuster beruht, schließe ich eben, dass die semantischen Komponenten des Übergangs zum Kernbereich des Genreprofils der Fantastik gehören, besonders eben im Bereich der fantastischen Jugendliteratur. Es lässt sich behaupten, dass die fantastischen Erzählmuster weitestgehend mit der Logik von Übergangsritualen übereinstimmen, sie also eine gleiche narrative Struktur besitzen und dass die Initiationsstruktur sogar maßgeblich die inhaltlichen Motive und auch die Geschehensabläufe, wie auch Spezifikationen und Entwicklungen der Charaktere bestimmen. Dabei klassifiziere ich die Hauptfigur als liminale Existenz, welche im Übergang von einer Welt in die andere aus einer definierten Zone der menschlichen Identität herauslöst und sich gerade dann durch die Exterioritäten in einen neuen sozialen Zusammenhang in einer anderen Welt konstituiert und auch stabilisiert. Für die Kontextualisierung der von mir gleich vorgestellten Texte aus dem Genre der modernen fantastischen Jugendliteratur werde ich also die Thesen von Arnold van Gennep und Victor Turner kurz anführen. Das von den beiden Kulturanthropologen entwickelte Strukturmodell der Übergangsriten werde ich dann eben auf die fantastische Jugendliteratur beziehen. Das heißt, mein Vortrag hat dann eben drei Abschnitte. Erst also das Handlungsschema in den Texten der modernen fantastischen Jugendliteratur, dann das Strukturmodell der Übergangsriten und als drittes dann eben, wie man dieses Modell anwenden kann auf die entsprechenden Texte. Zunächst also zu den Texten selbst. Ich spreche dann von Grenzgängern zwischen den Welten und da haben wir hier vier recht bekannte. Ich habe den Vorteil, da haben wir hier auf der Konferenz schon drüber gesprochen, dass natürlich die Texte aus diesem Genre natürlich maßgeblich fast alle verfilmt worden sind, sodass ich hier eben auf das Bildmaterial zurückgreifen kann. In den Texten aus dem Genre der fantastischen Jugendliteratur begegnen uns stets Protagonisten, welche einen Weg in die fantastischen Welten finden. Zumeist sind es Kinder, die aus einer als unerträglich empfundenen Lebenswirklichkeit ausbrechen und sich dann freiwillig oder auch unfreiwillig über die Grenze ihrer realen Lebenswelt hinwegsetzen und in eine andere fremde Welt gehen. Sie verlassen dann ihre Welt, obwohl sie eigentlich gewohnt ist und eine realistische Umgebung bietet, und betreten ein fantastisches Land, in dem sie sich dann faszinierenden, mystischen, vergessenen und in dem es dann auch Geschöpfe gibt, die wir möglicherweise als fantastisch oder wie wir es schon gehört haben, auch gefährlich oder ähnliches bezeichnen würden. Sie gehen dann eben hinüber in eine Welt, in welcher die Gesetze der Magie herrschen und in der es dann aber auch Abenteuer zu bestehen gilt. Das heißt, innerhalb dieser literarischen Texte markiert sich dann eine ganz deutliche Grenze, die zwischen der innerfiktiven Alltagswelt des Romanhelden und der zweiten fantastischen Wirklichkeitsdimension, die unvermittelt eben in die Lebenswelt dieses Helden einbricht und in welche er dann schließlich agieren muss. Das heißt, die räumliche und konkrete oder auch zum Teil nur metaphorische Grenzüberschreitung positioniert sich in der fantastischen Literatur stets als ein Höhepunkt im gesamten Handlungsgeschehen und kann sich dann aber auch auf ganz unterschiedliche Weise ereignen. Das heißt, wir haben diesen Übergang an symbolischen Umsteigepunkten wie Türe, Tore, wir haben Träume, Tod, magische Objekte, magische Fähigkeiten, Helfer aus der einen oder anderen Welt, wie auch immer, es findet also ein Übergang in diese andere Welt statt. beispielhaft sein, dann hier auch nur noch andere Grenzen genannt, wie zum Beispiel der Brunnen schon im Märchen bei Frau Holle, wir haben den Kaninchenbau bei Alice in Wonderland, wir haben den Wirbelsturm beim Zauberer von Oz oder ähnliches. Die Literaturwissenschaftlerin Annette Simonis weist in ihrer Arbeit Grenzüberschreitungen der fantastischen Literatur aus dem Jahre 2005 darauf hin, dass das Zweifeln und Zögern des Protagonisten im kritischen Augenblick des Übergangs dann auch eigentlich überaus plausibel ist. Denn es wäre ja schließlich ein prekäres Unterfangen mit erkenntnistheoretischen, psychologischen und auch konkret physischen Auswirkungen. Um dies jetzt verständlicher zu machen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle kurz einige prägnante Beispiele geben. Es sind dann eben die Wege und Grenzüberschreitungen von zunächst Ängstlichen und dann Mutigen, von Resignierten und schließlich Kämpfenden, von Verirrten und sich am Ende der Geschichte findenden Schwellenwesen. Es sind dann eben die Grenzgänge von Bastian, wie wir ihn eben schon hatten, von Harry Potter, von Lucy aus den Chronicles of Narnia und von Lyra aus The Golden Compass. Fangen wir mit dem ersten an, da hätten wir also dem Bastian aus der unendlichen Geschichte. Die Schale des großen Eis wurde von einer großen Gewalt in Stücke gesprengt, wobei ein dunkles Donnergrollen zu hören war. Dann brauste ein Sturmwind von fern heran und fuhr aus den Seiten des Buches heraus, das Bastian auf den Knien hielt, sodass sie wild zu flattern begann. Bastian fühlte den Sturm in seinem Haar und in seinem Gesicht, er nahm ihn fast in Atem. Die Kerzenflammen des siebenarmigen Leuchters tanzten und legten sich waagerecht. Und dann fuhr ein zweiter, noch gewaltigerer Sturmwind in das Buch hinein und die Lichter erloschen. Harry Potter muss gegen eine massive Steinsäule auf Gleis 9¾ laufen, um so in die magische Welt Hogwarts zu gelangen. Harry walked more quickly. He was going to smash right into that barrier. It was coming nearer and nearer. He wouldn't be able to stop. He was 1 foot away. He closed his eyes, waiting for the crash. But it didn't come. He kept on running. He opened his eyes. A sign overhead said, Hogwarts Express. He had done it. In The Chronicles of Narnia heißt es, Lucy took a step further in, then two or three steps, always expecting to feel woodwork against the tips of her fingers. Instead of the hard, smooth wood on the floor of the wardrobe, she felt something soft and powdery and extremely cold. Lucy felt a little bit frightened, but she felt inquisitive and excited as well. Das letzte Beispiel aus His Dark Materials. We'll go up there and we'll do it, she said. She turned away. Behind them lay pain and death and fear. Ahead of them lay doubt and danger and fathomless mysteries. But they weren't alone, so Lyra and her demon turned away from the world they were born in and looked towards the sun and walked into the sky. Das also die beschriebenen Beispiele. Die hier beschriebenen Grenzüberschreitungen sind jedoch nicht nur ausschließlich Faktoren einer räumlichen Organisation. Sie sind auch bedeutend für die Periodisierung der dargestellten oder des dargestellten menschlichen Lebens. Die übergehende Figur ist in der fantastischen Jugendliteratur eben oftmals ein Kind, welches sich an der Schwelle des Erwachsenenwerdens befindet, sodass entwicklungspsychologische Deutungen den Akt der Grenzüberschreitung von einer Primär- hinüber in eine Sekundärwelt innerhalb eines literarischen Werkes eben meist als Initiation zum Erwachsenwerden verstehen. Das heißt, die Transgression ist auch ein Überschreiten ihrer Altersgrenze. Sie verlassen das Stadium der Kindheit und reifen durch die ihnen auferlegten Aufgaben und Prüfungen und nähern sich dann eben dem jugendlichen Dasein an. Im psychologischen Sinne befinden sie sich im Rahmen einer Sozialisation zwischen zwei gesellschaftlichen Rollen, des nicht mehr Kind, aber auch noch nicht Erwachsenseins. In der Psychologie hätten wir dann eben mit Erikson das psychosoziale Moratorium, die Karenzzeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Bewertet man also die Adoleszenz aus psychoanalytischer Perspektive als einen Triebschub, ein Wiederauferleben kindlicher Allmachtsfantasien, Zeit von Aufruhr, Aufbruch, Entfremdung, Identitätskonflikte, dann könnten Rituale zu diesem Zeitpunkt eben als Krisenintervention dienen, denn die seien ja schließlich angstreduzierend, sorgen für Abreaktionen von Spannung oder fungieren eben auch als Therapie. Diesbezüglich bietet sich dann also die von mir angestrebte Analyse nach Turner oder van Gennep eben an, die ich dann jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Also im nächsten Teil das Strukturmodell der Übergangsriten. Bei Arnold van Gennep heißt es dann eben 1909, jeder, der sich von einer Sphäre in eine andere begibt, befindet sich eine Zeit lang sowohl räumlich als auch magisch-religiös in einer besonderen Situation. Er schwebt eben zwischen zwei Welten. Van Gennep verglich Gesellschaften das Maß ihrer Offenheit und Durchlässigkeit mit der Bauweise eines Hauses. Um von einem Zimmer in ein anderes oder von einer Etage in die nächste zu gelangen, müssen eben Schwellen und Stufen bewältigt werden. Das sind eben große Stufen wie lebenszyklische Veränderungen, also vom Kind zum Erwachsenen, oder eben auch weniger einschneidend wiederkehrende jahreszeitliche Veränderungen wie Saat und Ernte, Sommer-Wintersonnenwende, Karneval oder ähnliches. Für Van Gennep sind Übergangsriten Rituale, die einen Orts-, einen Zustand-, einen Positions- oder auch einen Altersstufenwechsel begleiten. Auf Van Gennep's Theorie aufbauend schreibt dann eben Victor Turner in seinem Werk The Ritual Process, Structure and Anti-Structure im Jahr 1969. Liminal entities are neither here nor there, they are between and betwixt and between. In beiden Aussagen, also sowohl der in Van Gennep als auch jetzt in der von Turner, finden wir also ein ganz klar dualistisches Prinzip. Wir haben also beide Zitate suggerieren, dass es sich beim Vollzug eines Rituals um einen dialektischen Prozess handelt. Von einem Zustand eben hinüber in den anderen. Aber zwischen diesen divergierenden Zuständen befindet sich im Ritual also auch stets die zu überschreitende Grenze, der sogenannte Schwellenzustand. Jedes Ritual hat folglich konstitutiv drei Stufen. Es vervollständigt sich zu einem Drei-Phasen-Modell, mit welchem die Ethnologie bereits seit 100 Jahren operiert. Dieser rituelle Prozess wird dann gegliedert in Separation, Liminalität und Inkorporation. Ausformuliert lässt sich das dann folgendermaßen darstellen. Zunächst wird ein Bruch in der sozialen Struktur beschrieben, welcher sich zu einer offenen Krise steigert. Diese führt dann zu dem Vollzug von rituellen Prozessen im Sinne einer Konfliktlösungsstrategie, welche am Ende des Prozesses in einer Reintegration mündet. Noch deutlicher gemacht, in der Separationsphase verlässt man seinen alten Status, indem man sich rituell aller Statussymbole entledigt. Diese Phase der Segration trennt dann die Person, welche ein Ritual durchlaufen sollen, vom anderen ab. Das kann mit verschiedenen Methoden passieren, also mit Musik, Tanz, Gesten. Das sind dann psychologische oder körperliche oder auch symbolische Handlungen. Daraufhin befindet man sich dann während der Phase der Umwandlung, also der Liminalität, in einem statuslosen Zustand, also in einem Zustand des Dazwischen. Hier befindet sich der durch das Ritual Gehende in einer, wenn Sie so wollen, Nicht-Zeit oder in einem Nicht-Raum. In diesem Zwischenraum können nun Dinge ausgeführt werden, die normalerweise tabuisiert sind. Das heißt, hier können nun emotionale, sexuelle, körperliche Exzesse, Tabubrüche, Schwörformeln oder Ähnliches aufgeführt werden. Chaos bricht dann hier also in die Ordnung ein. Turner nennt das dann einen No-Longer-Not-Yet-Status, also in diesem Fall eigentlich die eigentliche Grenzüberschreitung. Bevor dann also der Grenzgänger in der dritten Phase, also wieder angegliedert wird, er also in der Inkorporationsphase wieder in die Gesellschaft aufgenommen wird. Soweit also das Modell. Jetzt zur Analyse dieses Modells oder Bezug nimmt darauf, wie kann man die Termini, die jetzt entworfen worden sind, dann auf die Texte anwenden. Die Inszenierung eines Dualismus von diesen zwei divergierenden Welten, die wir in der Fantastik haben, also einmal die, die den Gesetzen eines normierten Realitätssystems folgt und einer davon abweichenden, devianten Weltordnung, wie es ja unter anderem auch bei Uwe Durst heißt, das sei ja im engeren Sinne das, was die Fantastik konstituieren würde oder das Genre der Fantastik. Und ausgehend von dieser Hypothese, die ich am Anfang aufgestellt habe, dass eben auch rituelle und performative Komponenten zum Kernbereich des Genreprofils der Fantastik gehören, möchte ich nun anhand meiner folgenden Darstellung zeigen, dass die fantastischen Erzählmuster eben, wie schon gesagt, weitestgehend mit der Logik der Übergangsrituale übereinstimmen. Denn Rituale sind wie fantastische Literatur eben ambivalent, sie sind zweideutig und auch vielgestaltig. Doch am Ende eines Rituals steht eben nicht der Exzess, sondern die Wiedereinsetzung der Vernunft. Das Ausbrechen und Überschreitung einer Grenze ist innerhalb dieses Rahmens legitim. Es ist ein als ob und damit eben begrenzt auf das Bühnengeschehen, das einen klar markierten Anfang und Schluss hat, so wie das fantastische Buch eben auch geöffnet, gelesen und auch wieder geschlossen werden kann. Rituale können in ihrer performativen Ausartung regulierend und auch ausgleichend sein, wie es möglicherweise auch fantastische Literatur ist. Entscheidend ist allerdings beim Ritual immer die ordnungsstiftende Macht, die dahinter steht. Eine ordnungsstiftende Macht sehe ich dann eben in der fantastischen Literatur in dieser sehr klar aufgeworfenen Struktur, die wir dann eben haben oder welche als Narrativ in den Texten der aktuellen fantastischen Jugendliteratur zugrunde liegt. Denn das Erzählmuster in den Texten dieser Bücher ist eigentlich mal weitestgehend das Gleiche. Also die Kinder lösen die Probleme, die sie in ihrem Leben bedrücken oder denen sie ohnmächtig gegenüberstehen, in einer Fantasiewelt, in der sie dann zu starken und einflussreichen Personen werden, bevor sie eben die neu erworbenen Kompetenzen auf ihre Ausgangslage und damit auch in ihrer Ausgangswelt erfolgreich anwenden können. Im Sinne der Ritualtheorie hätte damit dann eben ein erfolgreicher Statuswechsel stattgefunden. Also hier könnte man jetzt noch Joseph Campbell und das Konzept der Heldenreise anführen, das führe ich jetzt aber nicht weiter aus. Verbinden wir nun die inhaltliche Ausgangssituation der Figuren mit dem Strukturmodell der Übergangsriten, so kann dann eben sehr wohl von einer krisenhaften Ausgangssituation die Rede sein, denn die jeweilige Lebenssituation spiegelt sich immer in universellen Ängsten wider. Bei den entsprechenden Beispielen hätten wir eben das Gefühl, ein Außenseiter zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden, die verzweifelte Suche nach Anerkennung, das Bemühen um Orientierung oder einen Sinn im Leben oder ähnliches. Wird die existenzielle Not der Protagonisten dann eben unerträglich, öffnet sich dann scheinbar der Übergang zu der fantastischen Welt. Und diese Grenzüberschreitung situiert sich dann eben innerhalb der Liminalphase, welche Turner dann eben folgenderweise beschreibt. Er schreibt: Liminality is frequently likened to death, to being in the womb, to invisibility and to darkness. Im Zustand der Liminalität ist die sich im Übergang befindliche Figur ein Schwellenwesen. Meist weist der Initiant eben keine äußerlichen Merkmale eines bestimmten Statuses auf und er trägt dann eben meist auch kein Eigentum oder keine Insignien. Das heißt, die Veränderung, die inhaltlich und auch sozial vollzogen wird, soll auch äußerlich erkennbar sein. Im Ritual gibt es dann spezielle Bekleidung, Verkleidung, es gibt Schmuck, Ketten, Ringe, Federn, was auch immer. Es gibt Gesichtsbemalung, Kopfbedeckung, der Körper wird gesalbt oder gewaschen. Auch die Bewegungen sind nicht alltäglich. Es gibt dann bestimmte Schritte, Tänze, Musik, Sprache, Gestik. Es gibt festgelegte Grußformeln oder ähnliches. Viele kollektive Rituale sind dann auch verbunden mit gemeinsamer Mahlzeit, Darbringen eines Opfers, Fasten, mit Tausch von Geschenken, Spiel oder Musik. Sie werden dann abgehalten an einem festen Ort, zum Beispiel in einer geschmückten Arena, einer Opferstätte oder einem Tempel, und beginnen auch meist zu festgelegten Zeiten, dargestellt durch jahreszeitliche Festlichkeiten, einer sehr dominanten Uhr beispielsweise, einem Gong oder ähnliches. Dennoch suggeriert das Ritual dem Initianten, er befände sich in einem unbestimmten Raum- und Zeitkontinuum. Beispielhaft sei hier erneut die Figur des Bastian aus der unendlichen Geschichte herangezogen. Nachdem er nämlich durch das Benennen der kindlichen Kaiserin in die Welt Phantasiens eingetreten ist, heißt es: Aber wo war er? Er konnte nicht den geringsten Lichtschein sehen, aber was ihn umgab, war nicht mehr die frostige Finsternis des Speichers, sondern ein samtnes, warmes Dunkel, in dem er sich geborgen und glücklich fühlte. Dann vergleichend auf Turner, to being in the womb. Alle Angst und Beklemmung war von ihm abgefallen, er fühlte die Schwere seines Körpers nicht mehr, er tastete mit den Händen herum und wurde sich bewusst, dass er schwebte. Es war eine wunderbare, nie gekannte Empfindung, ein Gefühl von Losgelöstheit und grenzenloser Freiheit. War er vielleicht gestorben? Der Aufenthalt Bastians in Phantasiens lässt sich also mit Van Gennep und Turner als liminale Phase beschreiben. Phantasien ist ein zeitliches und soziales Vakuum. In Narnia scheint es durch den fehlenden Wechsel der zyklischen Jahreszeiten keine konstante Zeitdimension zu geben. Und auch in Hogwarts haben wir zwar eine Zeit, weil da haben wir sehr klar strukturierte Schuljahre, aber es scheint keine präzise Ortsangabe zu existieren. Im Sinne des russischen Literatursemiotikers Bakhtin lässt sich also hier von einem Chronotopos der Schwelle möglicherweise sprechen. Denn da heißt es: Es seien Orte, an denen es zu Krisen kommt, zum Fiasko und zur Auferstehung, zur Erneuerung, an denen Menschen sehend werden und Entschlüsse fassen, die ihr ganzes Leben bestimmen. Es sind eben Orte für den Zustand des Dazwischen. Es ist ein Balancieren auf der Grenze und in dieser Grenzregion erleben dann Bastian, Lyra, Harry und Lucy alle möglichen Abenteuer, müssen Prüfungen bestehen und Wandlungen durchmachen, bis sie schließlich verändert und gereift in ihre Alltagsrealitäten zurückkehren und eben auch zurückkehren müssen. Denn ein dauerhafter Aufenthalt beispielsweise in Phantasien, so wird Bastian in der alten Kaiserstadt eindrucksvoll vor Augen geführt, zerstört eben die Individualität und auch die Integrität des menschlichen Geistes. Das würde zu Größenwahn führen und zu psychotischem Verhalten. Erst mit der Rückkehr in seine eigene Welt schließt Bastian dann also seinen Prozess der Initiation dann auch erfolgreich ab. zurück in seiner Lebenswirklichkeit angekommen, ist er also dann auch zum ersten Mal in der Lage, eben jene Probleme, denen er am Beginn der Geschichte entfliehen wollte, auch in Angriff zu nehmen. Ebenso verhält es sich auch mit den anderen vorgestellten Figuren. In der durchlebten Schwellenphase durchleben die Kinder Momente äußerster Gefahr bis hin zur durchlebten Todesnähe, bevor sie dann in ihre Ausgangswelt zurückkehren. In den Zauberreichen der Fantasie, da hätten wir also dann wirklich Phantasien, wir hätten dann Hogwarts, wir hätten Narnia oder auch Hinter dem Nordlicht, aber da kann man, wie schon anfangs erwähnt, eigentlich sämtliche Beispiele aus diesem Genre anführen. Finden dann die jugendlichen Protagonisten, was sie im realen Leben eben schmerzlich vermissen. In fast allen Geschichten agieren dann die Kinder ohne ihre Eltern. Sie müssen sich auf ihre eigenen Kräfte besinnen und ihr eigenes Potenzial ausschöpfen. Mit anderen Worten, sie müssen erwachsen werden. Und so erweisen sich dann eben die Geschichten aus dem Genre der modernen fantastischen Jugendliteratur, wenn man sie eben aus dem Blickwinkel der Ritualwissenschaften betrachtet, eindeutig als Initiationsgeschichten. Zum Abschluss nur, mir ist schon klar, dass Van Genneps und Turners Theorien hier nicht unkritisch zu sehen sind. Also sie sind natürlich noch maßgeblich der britischen Social Anthropology verpflichtet und weisen damit natürlich in einem enormen Maß noch evolutionistische, eurozentristische oder auch kolonialistische Grundzüge auf. Aber wenn man alleine dieses Strukturmodell der Übergangsriten nimmt, also dieses triadische Modell, dann hat man eben ein sehr klares und präzises, strukturiertes Schema, was sich dann eben für die wissenschaftliche Erfassung der Übergangsrituale eben sehr gut anbietet, wenn man es als Applikation auf literarische Texte benutzt und dann möglicherweise, und jetzt kommen wir dann wieder zum Genre, dann in dem Fall eine Genreklassifikation in dem Fall durchführen möchte. Vielen Dank.